NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Wir sitzen wieder in unserer Radiobox, hoch über dem Saal, knapp unter der Decke und blicken hinunter.
Das war vor 75 Jahren. Hinunter blickte der Reporter des Nordwestdeutschen Rundfunks damals auf einen großen Saal in Nürnberg, in dem sich Historisches abspielte, die juristische Abrechnung mit einer Diktatur der Nazi-Herrschaft. Es war der Auftakt zu dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher im November 1945. Dieser Prozess ist heute eines der Themen hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem beleuchten wir ein Kapitel Gewerkschaftsgeschichte. Etwa vor einem Vierteljahrhundert schlossen sich mehrere Einzelgewerkschaften zu größeren Einheiten zusammen. Zum Beispiel entstand damals auch die mitgliederstarke Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Wir ziehen Bilanz, ob das ein erfolgreicher Weg war. Zuerst aber ein Blick 150 Jahre zurück auf Ereignisse, bei denen man sich fragen kann, warum sie eigentlich im heutigen Bewusstsein kaum präsent sind. Es geht um den Deutsch-Französischen Krieg 1870 und die anschließende Reichseinigung und die Kaiserkrönung in Versailles im Januar 1871. Noch für viele Großeltern oder Urgroßeltern waren das Ereignisse, über die in höchsten Tönen gesprochen wurde. Bismarcks Reichsgründung. Darin sahen viele einen Höhepunkt der Geschichte. Heute liegt das alles fern, wie entrückt hinter den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Aber so recht wird man auch die nicht verstehen können, wenn man diese früheren Phasen völlig ausblendet. Otto Langels skizziert die wichtigsten Aspekte.
Das Telegramm erreichte den jungen Maler Anton von Werner am 15. Januar 1871 in Karlsruhe. Der Absender, der Hofmarschall des preußischen Kronprinzen, aufgegeben in Versailles. Der Inhalt, er werde etwas seines Pinsels Würdiges erleben, wenn er vor dem 18. Januar in Versailles eintreffen könne. Der Historienmaler konnte und erreichte rechtzeitig den Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles. So verdanken wir ihm ein Gemälde, das alle deutschen Schülerinnen und Schüler aus dem Geschichtsbuch kennen. Die Krönung des preußischen Königs Wilhelm zum deutschen Kaiser. Ein halbes Jahr zuvor war es nach wechselseitigen Provokationen zwischen Frankreich und Preußen zum Krieg gekommen, der letztlich zur deutschen Reichsgründung führte. Der Berliner Historiker Christoph Jahr.
Frankreich erklärt den Krieg. Es geht um Ehre, um einen diplomatischen Konflikt, der für sich genommen nach heutigen Maßstäben lächerlich ist. Aber für die damalige Zeit kann das so verkauft werden. Die entscheidende Wendung kommt nach wenigen Tagen. Ab dem 4. August im Grunde werden sehr schnell einige entscheidende Grenzschlachten geschlagen, die die preußisch-deutschen Truppen auch mit erheblichem Maß an Glück, aber doch für sich entscheiden können.
Der Krieg findet fortan auf französischem Boden statt. Die deutsch geprägten Regionen Elsass und Lothringen fallen den preußisch-deutschen Truppen in die Hände, was auch in Baden, Württemberg, Bayern und anderswo nationale Begeisterung auslöst. Am 2. September gelingt der entscheidende Sieg bei Sedan oder, wie die Deutschen sagten, Sedan. Die Festungsstadt muss kapitulieren.
Und mit dieser Kapitulation gingen etwa 80.000 französische Soldaten in Gefangenschaft. Das noch wichtigere Ergebnis ist aber eigentlich, dass auch ihr oberster Kriegsherr und das Staatsoberhaupt Frankreichs in Gefangenschaft geriet, nämlich Kaiser Napoleon III., der sich in Sedan aufhielt, was die Deutschen anfänglich gar nicht wussten.
Damit war der Krieg eigentlich zu Ende, aber das französische Volk wollte die Niederlage nicht akzeptieren. Am 4. September wurde in Paris die Republik ausgerufen. Die Kämpfe gingen weiter. Die preußisch-deutschen Truppen rückten auf die französische Hauptstadt vor. Der Ludwigsburger Historiker Tobias Arendt.
Was danach kommt, der schmutzige, hässliche Krieg an der Loire im Herbst, im Winter, die Raubzüge, ganze Landstriche, die Besetzung und die Belagerung von Paris, all diese Dinge, die eher schon ins 20. Jahrhundert verweisen, die Kriegsführung des 20. Jahrhunderts, die unschön, die hässlich sind, die werden im Kaiserreich später gerne verdrängt.
Stattdessen wurde der 2. September als Sedantag zum inoffiziellen deutschen Nationalfeiertag unter reger Teilnahme der Bevölkerung. Den 18. Januar, den Tag der Kaiserkrönung, lehnte Wilhelm ab, weil dies bereits ein preußischer Feiertag war, zum Gedenken an die Selbstkrönung Friedrichs zum preußischen König im Jahr 1701. Insofern war der 18. Januar als Datum der Reichsgründung aus preußischer Sicht nicht zufällig gewählt. Der Sedantag, den heute kaum noch jemand kennt, weil er in der Erinnerung von fundamentalen Ereignissen der beiden Weltkriege überlagert wird, degenerierte Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr zum Veteranentreff. Dass die Kaiserkrönung 1871 in Versailles stattfand, war eine bewusste Demütigung des Kriegsgegners Frankreich. Als Rache für das, was unter anderem Ludwig XIV. Und Napoleon den Deutschen an Niederlagen und Erniedrigungen zugefügt hatten. Die feierliche Zeremonie im Spiegelsaal von Versailles nennt der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn gleichwohl einen Tag der Peinlichkeiten.
Wilhelm, der preußische König, der wollte eigentlich gern Kaiser von Deutschland genannt werden. Das hätte bedeutet, dass die Süddeutschen, die Bayern, die Württemberger, auch die Badener sauer gewesen wären, weil Kaiser von Deutschland hätte ja geheißen, dass dann eben auch Kaiser von Bayern und von Württemberg und von diesen Gebieten sein würde. Und Bismarck hat deswegen versucht, Wilhelm davon abzubringen. Er wollte, dass er sozusagen Kaiser der Deutschen heißt oder deutscher Kaiser. Das wollte Wilhelm dann wieder nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass das Ganze sehr geschäftsmäßig über die Runde gegangen ist.
Letztlich blieb es bei deutscher Kaiser. Dass die Geburtsstunde des Deutschen Reiches auf fremdem Territorium stattfand und die Staatenbildung, Nation Building, wie es neudeutsch heißt, Ergebnis eines Krieges war, mag heute befremdlich erscheinen, war im 19. Jahrhundert aber nicht ungewöhnlich. Fast alle europäischen Nationen seien durch Kriege oder Revolutionen entstanden, meint Christoph Nonn.
Also das ist eigentlich der normale Weg, dass man sich gegen Nachbarn erstmal durchsetzen muss und dass da eigentlich immer Blut fließt, bevor eine Nation gegründet werden kann. Faktisch alle Nationen haben mit diesem, ja, wenn man so will, Problem zu kämpfen, dass ihre Geburt zunächst eine gewaltsame Geburt gewesen ist.
Die Gründung des Deutschen Reiches war nicht, wie 1848 angestrebt, das Resultat einer nationalen demokratischen Massenbewegung, sondern eines obrigkeitlichen Einigungsbeschlusses der Fürsten. Nicht von ungefähr sprach man auch vom Bismarckreich. Dem Einfluss und Wirken Otto von Bismarcks zollte auch der Maler Anton von Werner seinen Tribut. Er rückte, abweichend von den historischen Tatsachen, in seinem Gemälde Otto von Bismarck im weißen Uniformrock in den Mittelpunkt der Kaiserkrönung als vorläufigem Höhepunkt eines jahrzehntelangen Prozesses.
Diese Nationalstaatsbildung hat vorher angefangen, die fängt natürlich erstmal in den Köpfen an, spätestens 1813 bei den sogenannten Befreiungskriegen. Mit Sicherheit 1848 und dann kamen ja die Kriege gegen Dänemark, gegen Österreich. Also 1871 war eigentlich nur eine weitere Etappe auf diesem Weg. Und was dann gebildet war, war zunächst eigentlich nur eine äußere Hülle eines Nationalstaats. In dieser äußeren Hülle gab es ja immer noch 2 Dutzend verschiedene Währungen, 2 Dutzend verschiedene Maßsysteme, Rechtssysteme und so weiter.
Da das Deutsche Reich erst 1871 gegründet wurde und damit Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte nach den westeuropäischen Nachbarn, haftete Deutschland der Makel der verspäteten Nation an. Ein Land mit Gegensätzen. Einerseits ein Industriestaat mit einer exzellenten Infrastruktur, mit gesellschaftlichen Umbrüchen und Sozialreformen, andererseits ein vom konservativen Preußen dominiertes Staatswesen mit reaktionären Zügen. Das Volk hatte durch den Reichstag nur sehr begrenzte Mitspracherechte. Christoph Jahr.
Das große Problem auch für die liberale Nationalbewegung in Deutschland ist, dass ausgerechnet dieses Preußen sich eben nicht dauerhaft auf einen liberalen Kurs verpflichten ließ, dass ausgerechnet der mit Abstand größte Staat innenpolitisch, gesellschaftspolitisch sehr rückständig, sehr autoritär ist. Denn wenn man sich den Einigungsprozess anschaut, stellt man fest, dass im Grunde um nichts mehr gestritten wurde als um diese Einigung. Wie soll sie aussehen? Unter welchen Vorzeichen? Soll es monarchisch sein? Soll es republikanisch sein? Wie liberal soll es sein? Wo liegt überhaupt Deutschland? Was gehört dazu, was nicht? Und das ist im Grunde das Kernproblem der Deutschen in dieser Zeit, dass sie eben noch gar nicht wissen, wie genau dieser Nationalstaat aussieht und ihn gleichzeitig an die moderne Zeit anpassen wollen.
So fehlte ein demokratisches Gegengewicht, das das zunehmend aggressive und imperialistische Denken und Handeln des Wilhelminischen Kaiserreiches hätte eindämmen oder verhindern können. Am Ende stand die Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Untergang des Kaiserreiches.
Der Deutsch-Französische Krieg und die Reichsgründung vor 150 Jahren. Otto Langels blickte zurück auf ein heute wenig besprochenes Kapitel deutscher Geschichte. Die Nürnberger Prozesse. Das ist ein Oberbegriff für eine ganze Reihe von Verfahren, die vor 75 Jahren begannen, ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hitler und Goebbels waren nicht mehr zur Verantwortung zu ziehen, dem hatten sie sich durch Selbstmord entzogen. Aber Göring, Rudolf Hess, Albert Speer und andere mussten sich dem Internationalen Tribunal stellen, ebenso weitere Funktionäre des Nazi-Apparats, die später in dem Ärzte- und dem Juristenprozess angeklagt wurden. Heute wollen wir den Auftakt beleuchten, den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, ein mediales Weltereignis im November 1945.
250 Berichterstatter aus aller Welt waren zugelassen. Auch der NDR-Hörfunk hatte einen Reporter geschickt.
Hallo Nordwestdeutscher Rundfunk, es spricht Andreas Günther aus dem Justizpalast in Nürnberg.
Direkt aus dem Gerichtssaal 600 wurde gesendet. Auf der Anklagebank saßen Ex-Reichsmarschall Göring und 20 weitere Nazi-Größen. Konfrontiert mit 4 Hauptanklagepunkten. Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung und Durchführung eines Angriffskriegs, Verbrechen gegen das Kriegsrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der britische Lordrichter Sir Geoffrey Lawrence, Vorsitzender des Internationalen Militärtribunals, verlas diesen Anklagesatz am 20. November 1945. Wie im angelsächsischen Strafprozess üblich, wurden sodann die Angeklagten aufgefordert, sich schuldig oder nicht schuldig zu bekennen.
Hermann Wilhelm Göring, bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess.
Nein.
Das hatte der US-amerikanische Chefankläger Robert Jackson nicht anders erwartet. Der charismatische Richter des Supreme Court, des höchsten Gerichts der USA, war darauf vorbereitet. Er ließ es sich nicht nehmen, die Eröffnungsrede der Anklagebehörde zu halten.
The wrongs which we seek to condemn.
Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so bösartig und so zerstörerisch, dass die Gesellschaft es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Denn sie würde eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben.
Because it cannot survive their being repeated.
Jackson sah genau darin den Sinn und Zweck der Strafverfolgung. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sollten sich Funktionäre eines Regimes persönlich für ihre Verbrechen vor Gericht verantworten. Mehr als 7000 Meter Film, 20.000 Fotos, rund 5000 Dokumente und 300.000 eidesstattliche Erklärungen trug die Anklage zusammen. Außerdem wurden knapp 240 Zeugen gehört. Das Kreuzverhör mit dem Hauptangeklagten Göring führte Jackson persönlich.
It was you, Hermann Göring. Now that document is signed by you, is it not?
Das habe ich bereits ausgeführt, dass ich diese sämtlichen damals erlassenen Gesetze gezeichnet habe und dafür die Verantwortung trage.
Mit Görings kalt lächelnder Arroganz war es nach 3 Tagen im Kreuzverhör mit Chefankläger Jackson vorbei. Auch die 8 Richter, jeweils 2 aus den USA, Russland, Großbritannien und Frankreich, überzeugte das Plädoyer des Chefanklägers im Fall Göring.
Er war die leitende Persönlichkeit bei den Angriffskriegen, sowohl als politischer als auch militärischer Führer. Er war der Leiter des Sklavenarbeiterprogramms und der Urheber des Unterdrückungsprogramms gegen die Juden und andere Rassen im In- und Auslande.
Nach 9 Monaten. Im Oktober 1946 wurden die Urteile verkündet.
The International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden.
12 Angeklagte, darunter in Abwesenheit Hitler-Stellvertreter Bormann, erhielten die Todesstrafe. 3 wurden zu lebenslanger Haft und 4 zu befristeten Freiheitsstrafen verurteilt und 3 wurden freigesprochen. Göring beging noch in der Haftzelle Suizid. Die sogenannten Nürnberger Prinzipien erklärten die Vereinten Nationen am 11. Dezember 1946 zum Völkerrecht. Auf dessen Grundlage folgten Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal und die Einrichtung des Ständigen Internationalen Strafgerichtshofs der Vereinten Nationen in Den Haag.
Claudia Venor über die Nürnberger Prozesse, die vor 75 Jahren begannen. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Gewerkschaften spielen bis heute eine wichtige Rolle in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Aber nimmt ihre Bedeutung nicht doch ab? Haben sie nicht an Schlagkraft verloren und, ganz zählbar, auch an Mitgliedern? Man muss kein Soziologe sein, um zu wissen, die klassischen Arbeitermilieus lösen sich auf. Schon vor einem Vierteljahrhundert haben die Gewerkschaften versucht, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Ergebnis waren Gewerkschaftsfusionen, durch die sich die Zahl der Einzelgewerkschaften mal eben halbierte, eben in der Hoffnung auf neue Durchsetzungskraft. Es ist ein komplizierter Prozess mit offenem Ausgang.
Die Arbeitswelt wird immer komplexer, komplizierter. Und wer als Gewerkschaft politische Gestaltungskraft entfalten will und die Mitglieder optimal betreuen will, der braucht größere Einheiten, der braucht mehr Ressourcen und er braucht vor allen Dingen die Aufhebung von Konkurrenz.
Im Dezember 1999 treffen sich die Vorsitzenden von 5 Gewerkschaften im Hamburger Rathaus. Sie sind zur konstituierenden Sitzung der Gründungsorganisation Verdi zusammengekommen. Der erste Schritt zu einer Fusion ist getan. Der Chef der Gewerkschaft ÖTV, öffentliche Dienste, Transport, Verkehr, Herbert May, sieht die Arbeitnehmervertreter im Zugzwang.
Weil wir in der Arbeitswelt dramatische Veränderungen vor uns haben. Der Dienstleistungsbereich nimmt immer mehr zu, es entstehen ganz neue Branchen. Die Grenzen zwischen dem öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich im Dienstleistungssektor verschwimmen. Und deshalb ist es wichtig, alle Bereiche in einer Organisation zusammenzufassen.
2,8 Millionen Mitglieder soll die neue Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi umfassen. Damit ist das Vorhaben das größte und wohl auch schwierigste einer ganzen Reihe von Gewerkschaftsfusionen seit Mitte der 1990er Jahre. In nur 6 Jahren halbiert sich die Zahl der Mitgliedsgewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund DGB von 16 auf 8. Klaus Dörre, Arbeitssoziologe an der Universität Jena.
Wir haben die Zusammenlegung der IG Bergbau Energie mit der IG Chemie. Wir haben kleinere Gewerkschaften, die mit der IG Metall fusioniert haben. Und dann haben wir diese große Megafusion mit 4 ehemaligen DGB-Gewerkschaften und einer nicht dem DGB zugehörigen Gewerkschaft, der DAG, der Deutschen Angestelltengewerkschaft, zu der Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft Verdi.
Die Gründe für die Fusionen sind vielschichtig und existenziell. Die Gewerkschaften wollen die Konkurrenz untereinander um Mitglieder in neu entstehenden Branchen wie etwa der Informations- und Kommunikationstechnologie beenden. Außerdem müssen sie ihre Durchsetzungskraft erhöhen. Die Sozialpartnerschaft bröckelt. Immer weniger Unternehmen sind bereit, Tarifverträge auszuhandeln.
Und sie haben dann schon in den 1990er Jahren auf Seiten der Arbeitgeber Stimmen, die sagen, Gewerkschaften sind ein Auslaufmodell, mit denen müssen wir uns nicht weiter beschäftigen.
Vor allem aber sind viele Gewerkschaften nahezu pleite und leiden unter Mitgliederschwund. Letzteres betrifft insbesondere auch die an der Verdi-Fusion beteiligte Deutsche Angestelltengewerkschaft DAG. Klaus-Dieter Schwetscher, Beauftragter des Bundesvorstands und Bereichsleiter Projekte der Verdi.
Es gab Untersuchungen, aus denen man herauslesen konnte, dass die DAG mittelfristig sozusagen aussterben würde, weil die Mitglieder halt ein sehr hohes Durchschnittsalter hatten bei der Deutschen Angestelltengewerkschaft.
Schwetscher begleitete die Verdi-Gründung von Beginn an. In den 90ern arbeitete er als Vorstandssekretär für den DAG-Vorsitzenden Roland Issen.
Die Beteiligten in der Gründungsorganisation Verdi, das heißt die Vorstandsmitglieder, die Vorstandssekretäre und die aktiven Ehrenamtlichen aus den verschiedenen Gründungsorganisationen, die waren durchweg schon davon überzeugt, dass man hier an einem historischen Projekt arbeitet.
Für das aber noch einige Überzeugungsarbeit geleistet werden muss.
Wir brauchen diese starke Gewerkschaft Verdi, damit sich kein Kanzler der Republik hier hinstellen kann vor erwachsenen Frauen und Männern und zu sagen, das wird jetzt so gemacht, basta. Das können wir mit über 2 Millionen Mitgliedern besser.
November 2000, der Gewerkschaftstag der ÖTV in Leipzig. Die Delegierten sollen über die Verdi-Fusion abstimmen. Viele sprechen sich für die Fusion aus, doch auch die Stimmen der Kritiker sind zahlreich. Sie fürchten den Verlust von Macht und Einfluss.
Wir hatten in Verdi gewisse Eckpunkte für die neue Organisation entwickelt, die zum Beispiel für die unterste hauptamtliche Organisationseinheit, den Bezirk, eine bestimmte Mindestmitgliederzahl vorsah. Das hätte bedeutet, dass einige Kreise der ÖTV hätten fusioniert werden müssen in den neuen Bezirken. Das heißt, Kreisgeschäftsführer hätten schlicht und ergreifend nicht mehr die Rolle gespielt, die sie vorher gespielt haben.
Letztlich stimmt zwar eine knappe Mehrheit für Verdi, doch mit Blick auf die noch ausstehende Abstimmung über die Selbstauflösung der ÖTV ist das schwache Ergebnis kaum erfolgversprechend. Denn die Selbstauflösung benötigt eine Zustimmung von mindestens 80%.
Für mich
ist das Projekt Verdi nicht mehr machbar. Ich als Vorsitzender der ÖTV übernehme die politische Verantwortung dafür, dass es nicht gelungen ist, die notwendige Mehrheit für ein Ja für Verdi zu schaffen. Ich stehe deshalb für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.
ÖTV-Chef Herbert May tritt überraschend zurück. Bereits am folgenden Tag wird Frank Bsirske nach Leipzig gerufen und mit knapp 95% zum neuen Vorsitzenden gewählt, obwohl Bsirske klarmacht, dass er an der Fusion festhalten will.
Er war ein ausgewiesener Grüner, sodass sozusagen die eher links stehenden Kritiker in den Gewerkschaften erhofften, dass er also auch zu anderen Positionen und zum anderen Vorgehen greifen würde, als es Herbert May in der Vergangenheit getan hatte. Und viele Delegierte waren sicherlich geschockt darüber, was sie angerichtet hatten und was sich dann in dem Nicht-Wieder-Antreten von Herbert May manifestiert hat.
Unter Frank Bsirske gelingt es letztlich doch, die ÖTV in die neue Großgewerkschaft zu überführen. Im März 2001 wird die Verdi gegründet. Viele der einstigen Ziele konnten seitdem erreicht werden, sagt Klaus-Dieter Schwetscher. So seien die Abgrenzungsprobleme unter den Dienstleistungsgewerkschaften beseitigt worden. Und die große Verdi verfüge über politische Durchsetzungsstärke, wie etwa der gesetzliche Mindestlohn zeige.
Da hat es insbesondere in der kleinen Personengruppe Arbeiterinnen und Arbeiter die allerersten Initiativen gegeben, verbunden mit einer Petition an den Bundestag. Dann sukzessive ist ihnen gelungen, es ganz Verdi von dem Sinn eines gesetzlichen Mindestlohnes zu überzeugen. Und erst viel später haben ja zum Beispiel dann auch die IG BCE oder die IG Metall zunächst toleriert, dass der gesetzliche Mindestlohn eine gute Idee ist. Und insofern sage ich mal, ja, ohne Verdi würde es überhaupt keinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geben.
Was aber die Mitgliederentwicklung und die Tarifbindung insgesamt betrifft, konnten die Gewerkschaften infolge der verschiedenen Fusionen keine Trendwende erzielen. So liegt der Anteil der Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnisse durch Tarifverträge geregelt werden, nur noch knapp über der 50%-Marke, sagt Sozialwissenschaftler Klaus Dörre. Auch verlieren viele Gewerkschaften weiterhin mehr Mitglieder, als sie hinzugewinnen.
Wir hatten eine positive Trendumkehr bei der größten Gewerkschaft der IG Metall, etwa in der Auseinandersetzung um die 28-Stunden-Woche als individuelle Option verbunden mit Powerstrikes. Da hat es erhebliche Mitgliedergewinne gegeben. Das heißt, um tatsächlich auch wieder organisatorisch stärker zu werden, müssen die Gewerkschaften insgesamt stärker sichtbar werden. Sie müssen im Grunde wieder stärker zu sozialen Bewegungen werden. Und nur dann ist es möglich, auch im größeren Ausmaß neue Mitglieder zu gewinnen.
Und dass starke Gewerkschaften auch zukünftig notwendig sein werden, daran lässt der Arbeitssoziologe auch mit Blick auf die pandemiebedingte Rezession keinen Zweifel.
Gewerkschaften werden künftig gebraucht. Erstens als Krisenmanager, zweitens aber für die Gestaltung einer völlig veränderten Arbeitswelt. Wir werden dramatische Veränderungen im Industrie- und Dienstleistungsbereich erleben, etwa über die Dekarbonisierungsziele, also das Ziel, die Wirtschaft von Treibhausgasemissionen freizumachen bis 2050 und natürlich auch über die Digitalisierung. Und es ist schwer vorstellbar, dass Regelungen zugunsten der Beschäftigten ohne die Gewerkschaften ausgehandelt werden.
Die Lage der Gewerkschaften etwa ein Vierteljahrhundert nach den großen Gewerkschaftsfusionen, das war eine Analyse von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte, unsere nächste Ausgabe in 4 Wochen. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.